Es gibt erstmal diese Entwicklung der seriösen Filmkritik hin zu einem neuen Subjektivismus. So entstand das Ganze in den 80er Jahren und da sind prominente Namen dabei, so jemand wie der leider schon verstorbene Michael Alten, aber auch Kritiker, die nach wie vor tätig sind, denkt man an Andreas Kilb oder Claudius Seidel. Das war ein ganz anderer Zugriff auf Film. Dieser Zugriff wollte sich verabschieden von der Ideologiekritik und wollte sehr persönlich darüber schreiben, was den Kritiker bewegt hat beim Ansehen eines Films. Es ging aber auch darum, das Star-Kino wieder entsprechend zu würdigen und es nicht nur permanent zu attackieren als Ausgeburt von Kapitalismus und so weiter. Das war eine interessante Phase, die auch hervorragende Texte hervorgebracht hat. Nur danach kam eigentlich nicht mehr irgendein neuer Impuls, der dahin zum Beispiel gegangen ist, dass man wieder schaut, wie kann man denn zum Beispiel beides kombinieren? Wie kann man Hollywood-Filme durchaus schätzen, sie zugleich aber auch ideologiekritisch betrachten? Und durchgesetzt hat sich sicherlich auch durch die digitale Revolution dann das, was man heute Servicekritik nennt. Das findet man im Feuilleton, aber das meine ich gar nicht so sehr, sondern vor allem im Internet finden wir überwiegend Servicekritiken, also Kritiker, die angeblich einen Service leisten, indem sie den Lesern sagen, dass alle Filme toll sind. Ja, also wir finden das auch bei vielen YouTubern oder bei anderen Influencern auf Instagram oder sonst wie, die eigentlich das Negative, was immer zur Kritik auch dazugehört, die Polemik und all das rauslassen und stattdessen nur noch positiv über Filme sprechen wollen, die Filmtipps an jeder Ecke uns anbieten, die aber tatsächlich das kritische Denken scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Und das ist eine ganz problematische Entwicklung, auch deshalb, weil diese Influencer, also wenn ich jetzt nicht von Kritikern spreche, sondern von Influencer, dann meint das natürlich auch, das sind häufig Leute, die natürlich auch zugleich von Produktionsfirmen bezahlt werden, die also überhaupt nicht unabhängig agieren, sondern wo auch einfach finanzielle Interessen dahinter stehen, dass ein Film positiv besprochen wird. Und das ist natürlich ein Ende einer intellektuellen Debattenkultur, wie es sie in den 80er Jahren natürlich noch in der Filmkritik gab. Und man ist jetzt eigentlich nur noch darauf hinaus, Häppchen zu verabreichen und Leute zu ködern, ins Kino zu gehen. Und das ist natürlich äußerst fatal, wenn so etwas passiert und wenn vor allem diese Stimmen gerade durch die digitale Revolution so enorm einflussreich werden, sie ein viel größeres Publikum erreichen können als der klassische Feuilletonist.
Ein Film, bei dem Sie zum Beispiel anführen, dass diese fehlende Ideologiekritik auftritt bzw. aufgetreten ist, ist der Film 300, in dem sich wenige Spartaner gegen die Invasoren aus Persien wehren. Das Lambda, was dort verwendet wird, haben die Identitären jetzt als ihr Symbol übernommen. Wieso gerade dieser Film?
Dieser Film ist ein Film, auf den sich die identitäre Bewegung besonders beruft. Sie haben es angesprochen, es gibt dieses Lambda, dieses Zeichen aus dem griechischen Alphabet, das die identitäre Bewegung aus diesem Film übernommen hat. Und auch sonst identifiziert sie sich ganz stark mit diesem Film. Also, dass da eine kleine Gruppe ist, die Widerstand leistet gegen einen übermächtigen Feind, nämlich die Perser. Und das ist ganz interessant, dass dort wir eigentlich eine interessante Umkehrung des Ganzen ja auch erleben. Also wir haben, als dieser Film rauskommt, eine Debatte darüber gehabt, ob die Perser so dargestellt werden dürfen, wie sie im Film dargestellt sind, nämlich als homophil, dekadent, effeminiert und all das. Und Slavoj Žižek war einer der wenigen, und er schätzt diesen Film, ich schätze diesen Film nicht, aber immerhin, Slavoj Žižek war einer der wenigen, der erkannt hat, dass es eigentlich eine Umkehrung gibt. Also die Perser sind im Prinzip wir, der dekadente Westen, und die Spartaner, das sind eigentlich die Islamisten, die sozusagen noch in der Lage sind, ein großes Opfer zu bringen, die auch bereit sind, sich selbst zu opfern für eine höhere Sache. Und jetzt haben wir wieder eine Umkehrung dadurch, dass die Identitären sich plötzlich als die Spartaner sehen und sie quasi auch diese Ideologiekritik von Žižek übernehmen, indem sie sagen, ja, die Perser, das ist der liberale Westen. In gewisser Weise stehen sich also als Spartaner die Identitären dem Westen gegenüber. Zugleich aber sind die Identitären damit als Spartaner auch so, wie Slavoj Žižek sagt, die Islamisten als Spartaner zu sehen sind. Also das ist eine sehr interessante Konstellation und das ist natürlich auch kein Zufall, denn es gibt ja einen Zusammenhang doch in diesem Männlichkeitskult, den man sowohl bei radikalen Islamisten findet, als auch bei der identitären Bewegung, also zurück zu einer archaischen Männlichkeit, die wieder durchgreift, die auch das Weibliche verdrängt, soweit es geht. All das finden wir in diesem Film wieder und das ist ein Film, der unglaublich viele Jugendliche auch geprägt hat. Von daher ist die identitäre Bewegung natürlich nicht dumm, solche beliebte Popkultur sich anzueignen, um damit Werbung für die eigene Sache zu machen. Was ich jetzt der Filmkritik vorwerfe, ist, dass sie zu wenig dialektisch denkt und dass sie eben nicht schaut, welche Konstellationen noch vorliegen. Wer kann sich da eigentlich gerade mit wem identifizieren? Sondern man bekommt halt vorgesetzt, das sind die Perser, dann schluckt man das, aha, das sind wohl die Perser. Und man stellt sich eben nicht eine kontraintuitive Frage, naja, sind das wirklich die Perser? Sind nicht eigentlich wir mit den Persern gemeint? Und das ist etwas, was man in gewisser Weise der rechten Vulgärideologiekritik zugute halten kann, ist, dass sie durchaus in der Lage ist, kontraintuitiv Filme zu interpretieren. Das muss sie auch tun, um überhaupt diese Filme, die ja nicht dezidiert rechts in der Regel sind, um diese Filme aber dann auf die rechte Seite ziehen zu können. Diese kontraintuitive Filmkritik hatte ja auch eine gewisse Tradition und sie wird ja auch von jemandem wie Slavoj Žižek zum Beispiel noch aufrechterhalten, aber die ist eigentlich aus der Mode gekommen. Mein großes Problem, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Servicekritiker, also nicht nur auf Influencer, sondern generell auf die Filmkritik, ist, dass man eigentlich diese Kritiken liest und was hat man dort? Eigentlich werden dort Pressetexte von den Produktionsfirmen paraphrasiert. Das heißt, ein Film wie Shape of Water kommt, da steht dann drunter ein wunderbares Toleranzmärchen und ich lese in den Kritiken ein wunderbares Toleranzmärchen. Und da muss man eigentlich, wenn da steht, dass das so ein tolles Toleranzmärchen ist, sofort schon sich fragen, kann das wirklich wahr sein? Was geschieht eigentlich in dem Film? Und wenn man sich Shape of Water ansieht, dann sieht man halt, dort wird gegen einen bösen weißen Mann gekämpft. Dann kann man sagen, aha, das scheint wohl ein progressiver Kampf zu sein. Aber zugleich kann man auch mal überlegen, ob hier nicht einfach ein neuer Sündenbock kreiert wird und der Film am Ende nach denselben Mechanismen funktioniert, wie Hollywood früher sich eben andere Sündenböcke ausgesucht hat. Und das ist aber sozusagen eine dialektische, kontraintuitive Denkbewegung, die man heute in der Filmkritik viel zu selten findet.
Ist dabei aus Ihrer Sicht das Problem eher, dass die ideologische Aussage schon in der Produktion im Drehbuch inhärent ist? Oder ist das Problem eher, dass zu viel Platz gelassen wird, dass Filme im Nachhinein zum Beispiel von der neuen Rechten ideologisch aufgeladen werden können?
Ich glaube, das Problem ist nicht, wenn zu viel Platz gelassen wird. Also dann haben wir ja eine Mehrdeutigkeit beim Film und eine Mehrdeutigkeit bedeutet immer, dass ein Film nicht ganz und gar von der einen oder der anderen Gruppe vereinnahmt werden kann. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es so ist, dass wir irgendwie eine fröhliche Runde dort in Hollywood erleben, wo man dann überlegt, wie versucht man die nächste Ideologie unterzujubeln, sondern ich glaube, dass Ideologie auch diesen Hollywood-Leuten ganz stark unterläuft, beziehungsweise mit Krakauer gesprochen, dass eben Filme immer ein Spiegel der Gesellschaft sind. Und gerade erleben wir einen Rechtsruck, gerade erleben wir auch einen neuen Autoritarismus und es wundert einen dann nicht, wenn wir genau so etwas in den Filmen wiederfinden, die momentan sehr beliebt sind. Und ich meine damit zum Beispiel Marvel- und DC-Filme. Und insofern sollte man sich immer fragen, inwieweit dieser Film etwas über die Gesellschaft sagt und inwieweit ich sozusagen als Filmkritiker auch immer den Status quo der Gesellschaft kritisieren sollte. Mich stört in der Filmkritik momentan dieses große Einverstandensein. Man ist ein bisschen geschmäcklerig mit dem einen oder anderen noch. Man hätte es lieber so oder so angelegt, hätte spannender sein können. Aber diese Grundfragen werden nicht mehr gestellt. Das Einzige, wo die Filmkritik gerade sehr aggressiv auftritt, ist, wenn es um identitätspolitische Fragen geht. Das ist ja sehr interessant. Also da erleben wir zum Teil erbitterte, sehr, sehr aggressiv geführte, vehement geführte Debatten, wenn es darum geht, wie viele Frauen auf der Leinwand repräsentiert sind. Ist der Film frauenfeindlich? Kommen andere Minderheiten vor? Nur muss man auch da wieder die Frage stellen, zum Beispiel bei einem Film wie Black Panther, ob man es tatsächlich hier mit einem identitätspolitischen progressiven Film zu tun hat oder ob man nicht sozusagen dieses identitätspolitische Gewand sich anzieht, um eigentlich aber eine reaktionäre Botschaft unterzujubeln. Oder man kann sich auch fragen, weil man das sehr stark jetzt in Hollywood-Komödien und so findet, ob es nicht auch so etwas gibt wie eine marktkonforme Identitätspolitik. Hollywood ist ja keineswegs dumm. Hollywood ist auch keineswegs grundsätzlich patriarchal, weil man dort patriarchal sein will, sondern man ist höchstens patriarchal, weil man damit Geld verdienen kann. Man erkennt aber gerade, dass man, wenn man stark auf Frauenfiguren setzt, dass man damit große Geschäfte machen kann. Deswegen werden vermehrt solche Filme produziert. Ein anderer Fall ist der Film Crazy Rich Asians, der gerade in Amerika enorm erfolgreich läuft und wenig überraschend, in den asiatischen Ländern unglaublich erfolgreich ist. Dieser Film hat zum ersten Mal nur auf asiatische Darsteller gesetzt. Und warum tut er das? Natürlich nicht, weil er so unglaublich tolerant ist, nicht weil Hollywood irgendwie damit die Welt beglücken will, sondern natürlich, weil man eine neue Zielgruppe erschließen will, die man aus mir in der Tat nicht ersichtlichen Gründen über viele, viele Jahre vollkommen vernachlässigt hat. Das heißt, wir erleben da gerade eine neue Markterschließung und da sollte man nicht als Filmkritiker sofort losrufen, ach wie toll, wie tolerant das Kino ist, jetzt kommen auch asiatische Minderheiten vor, weil diese asiatischen Minderheiten ja im asiatischen Raum, wo Hollywood gerade immer mehr Fuß fassen will, eben keine Minderheiten sind. Also insofern haben wir dort zwar eine aggressive Debatte, aber auch die wird mit sehr vielen Scheuklappen geführt.
Welche Mechanismen könnten aus Ihrer Sicht dazu führen, dass Filmkritik solche untergejubelten Ideologien besser verhindern könnte und könnten auch verhindern, dass die rechten Bewegungen Filme so für sich gewinnen und adaptieren können?
Ich glaube, erstmal muss die Filmkritik wieder lernen zu streiten und nicht in der Form zu streiten, dass man nur noch mit Aggressionen um sich schlägt und irgendwelche Personen dann zur Persona non grata erklärt, sondern dass man bereit ist und auch Lust daran hat, sich mit Filmen über das Filmische hinaus auseinanderzusetzen. Das heißt, das Politische mehr in den Blick zu nehmen und damit meine ich aber auch, das Ökonomische und das Technische zu politisieren. Dann sieht man plötzlich, dass Filme quasi so ein Brühwürfel sind und wenn man den dann ins heiße Wasser gibt, dann hat man eine große Suppe und kann da so die Ingredienzen einer Gesellschaft drin erkennen. Ich glaube, das wäre zunächst einmal der Fall, um auch rechtzeitig aufmerksam machen zu können auf gewisse Strömungen, die es gibt. Also diesen Autoritarismus, den diese ganzen Superheldenfilme gerade so anpreisen, den hätte man ja viele Jahre vorher schon erkennen können und hätte dort auch schon sehr früh die Zeichen der Zeit erkennen können, nämlich dass ein Rechtsruck bevorsteht. Aber das wird leider zu wenig getan. Ich glaube, es wäre wichtiger, offene Debatten zu führen, viel mehr Streit und auch kontraintuitive Positionen zuzulassen. Und ich glaube auch, dass man tatsächlich sich sehr genau anschauen sollte, wie die neuen Rechten Hollywood-Filme sich aneignen. Tun sie das wirklich in einer Form, dass man sagen kann, ja, das ist intellektuell redlich, oder hängen sie sich nur da an fahrende Züge dran, um möglichst viele Jugendliche da abzuholen, wo sie stehen. Und wenn man das nämlich genauer und intensiver tut, dann kann man auch bei einigen Filmen sehen, naja, das ist schon eine sehr merkwürdige Auslegung. Wenn man zum Beispiel dann liest bei Martin Sellner, im Prinzip sei das Ganze jetzt wie in Matrix, also die neuen Rechten seien die schon aufgewacht sind und jetzt müsste man nur warten, bis die anderen aufwachen und sich der neuen rechten Bewegung anschließen. Das sei sozusagen wie bei Matrix, wenn man sozusagen diesen wohligen Bottich der Illusionen verlässt. Da muss man sagen, naja, also Matrix bei aller Kritik an dem Film ist durchaus nochmal komplexer. Da kann man durchaus darauf hinweisen, dass es das Reale vielleicht gar nicht so gibt. Oder man kann natürlich auch mit diesem Film hart nochmal ins Gericht gehen, inwieweit er nicht doch einer gewissen Sehnsucht nach dem echten, authentischen das Wort redet. redet und damit tatsächlich die Simulationstheorie, auf die sich dieser Film beruht, nämlich auf die Simulationstheorie von Jean Baudrillard, gar nicht ernst nimmt. Das wären also intellektuelle Auseinandersetzungen. Ich glaube, damit würde eigentlich schon mal sehr viel gewonnen sein, wenn man wieder bereit ist, sich intellektuell und theoretisch mit Filmen auseinanderzusetzen und nicht nur auf die einfachen PR-Strategien hereinzufallen, wenn einem wieder irgendwie angepriesen wird, dass dieser Film jetzt alles sehr viel menschlicher macht und gerade im Zeitalter von Trump und so, das sind ja immer dieselben Reden, da sollte man fragen, ob diese Filme wirklich so menschlich sind.
Den Themenbereich, der liegt ja jetzt auch schon gewissermaßen länger im Raum. Die Filme sind ja jetzt auch nicht mehr die neuesten und diese ideologische Adaption der neuen Rechten ist ja jetzt auch schon länger vielleicht zu betrachten. Wo war da für Sie die Aktualität gegeben?
Das lag zum einen daran, dass ich einen Vortrag über die Lieblingsfilme der neuen Rechten gehalten habe. Das lag aber auch daran, dass ich mich sehr intensiv mit den Schriften tatsächlich der neuen Rechten auseinandergesetzt habe. Also zum Beispiel mit dem Buch von Mario Müller, Kontrakultur, und auch mit dem Buch Identitär von Martin Sellner, wo sie sehr dann transparent machen, was eigentlich die Ideologien der identitären Bewegungen sind, worauf sie sich beziehen. Warum sie sich auf Hollywood beziehen, dass das vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, weil man erwartet ja nicht unbedingt von einer Bewegung, die sich sehr stark einem Nationalismus, einem europäischen Denken verschrieben hat, das sozusagen anknüpfen will an gewisse Strömungen aus der konservativen Revolution oder so, dass die sich jetzt auf Hollywood beziehen, weil man ja denken könnte, na, Hollywood ist ja erstmal für neue Rechte der Todfeind. Aber sie wissen natürlich, dass man gerade mit Hollywood-Filmen oder so enorm gut auch neue Mitglieder rekrutieren kann. Das kann man nicht unbedingt, wenn man sich nur auf Ernst Jünger und Friedrich Nietzsche beruft. Da sind jetzt nicht sofort 19-Jährige parat, die sich der Bewegung anschließen werden. Und das hat mich interessiert, dass man einen so klaren, starken Fokus auf Hollywood legt und auch, dass europäische Filme oder deutsche Filme so gut wie gar nicht vorkommen in diesem identitären Kanon, wenn man es mal so nennen will, dass man auch fragen muss, inwieweit die neuen Rechten damit natürlich auch zeigen, dass sie die Kinder ihrer Zeit sind, dass sie zwar so tun, so etwas unglaublich Neues hervorzubringen und etwas radikal anderes zu dem, was ist, aber ihre Referenzpunkte sind die Referenzpunkte der meisten jungen Menschen. Eben alle haben die Marvel-Filme gesehen, alle kennen Fight Club und als Kinder sind sie mit Asterix und Obelix aufgewachsen. Asterix und Obelix, erfährt man da, sei auch identitär, weil die ja auch ihr Dorf verteidigen gegen diese römische Übermacht und sie am Ende immer wieder heimkehren. Also das ist schon irgendwann dann fast lächerlich, muss man sagen. Aber es ist doch interessant, dass man also die neuen Rechten dort als Kinder ihrer Zeit erleben kann und sich dann auch fragen muss, inwieweit sozusagen dieses neurechte Gerüst, das da aufgebaut ist, auf sehr, sehr tönernen Füßen steht, dass sich dadurch zeigt, dass sie eben Teil dieses Zeitalters sind und dass sie gar nicht so sehr viel anders sind, als sie da behaupten, außer natürlich in ihrer Abwehr von Migration, von Flüchtlingen und all dem, auch in den Ressentiments, dem Hass, den sie schüren. Aber ihre Lebenswirklichkeit scheint doch der von anderen Jugendlichen, liberalen, konservativen, linken Jugendlichen, nicht so sehr viel anders zu sein.